Ein Ort zum Leben und sich sicher und geborgen fühlen. Das ist in jeder Lebenslage wichtig. Und es gibt Phasen, da gehört zu dieser Sicherheit und Geborgenheit, dass wirklich gute Pflege und Betreuung nicht weit ist. Der Rüsspark kann das bieten. Und das erst noch in einer wunderschönen Umgebung, idyllisch an der Rüss gelegen und eingebettet, in naturnähen Park zu Niederwil im Kanton Aargau. Der Rüsspark hat ein umfassendes Angebot in der Langzeitpflege, nämlich höchstehende Pflege, Betreuung und medizinische Versorgung. Das Pflegeheim ist spezialisiert auf Demenz, Gerontopsychiatrie, Geriatrie und Palliative Care und hat zudem ein Hospiz. Menschen im Alter werden da fachlich kompetent, menschlich und mit ganz viel Herzlichkeit begleitet. Nicht umsonst ist der Rüsspark zertifiziert als Leading Nursing Home und natürlich auch von Qualité Palliative. Was ich wirklich schön finde, ist, dass der Rüsspark dazu auch noch Begegnungen im Pflegeheim ganz fest fördert. Nämlich finden regelmässig kulturelle Anlässe statt, wie Fachvorträge, Lesungen, Theateraufführungen, Ausstellungen oder Konzerte. Und das Kulturprogramm, das steht immer unter einem Motto, das alle zwei Jahre wechselt. Aktuell heisst das Motto «Heimwärts» und lässt dazu ein, über das Sterben, den Tod und die Endlichkeit zu reden. Weil wer über das Lebensende redet, gibt am Leben mehr Raum. Alles Wichtige findest du unter www.reusspark.ch. Und das war es mit der Werbung. Jetzt kommt deine Folge vom letzten Stündchen.
Das ist eine Lieblingsfolge vom letzten Stündchen und ich bin Claudia Moser. In den letzten mehr als 5 Jahren ist es im letzten Stündchen immer wieder zu ganz besonderen Gesprächen gekommen. Helena und ich haben darum entschieden, dass wir euch einzelne Folgen noch einmal präsentieren wollen. Also eben, die Lieblingsfolgen. Diese Lieblingsfolge ist mit dem Pascal Haag. Pascal war im August 23 bei Helena zu Gast und da war seine Freundin Larissa gerade mal ein Jahr tot. Sie ist an einem Hirntumor gestorben. Der Pascal hat hier sehr eindrücklich und fast schon intim Einblick in die letzten Wochen und Stunden mit der Larissa gegeben. Das hat uns auch jetzt beim Namenlosen tief beeindruckt. Wir haben beim Pascal nachgefragt, wie es ihm unterdessen geht, und er hat uns mit einer Sprachnachricht geantwortet. Die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Wenn es euch also auch Wunder nimmt, wie es dem Pascal geht, dann hört die Folge bis ganz zum Schluss. Jetzt also die Lieblingsfolge mit dem Pascal Haag.
Willkommen zum letzten Stündli. In diesem Podcast reden wir über Sterben, weil das zum Leben gehört und weil es uns bewegt. Mein Name ist Elena Ibello. Wie geht's dir? Kann, darf, soll man diese Frage an einen Menschen stellen, der gerade einen grossen Verlust erlebt hat? Was löst sie aus in jemandem, der in Trauer ist? Und wie kann man einfach zeigen, dass man sich dafür interessiert, wie es dem Mensch jetzt gerade geht, ohne ihn vor den Kopf zu stossen? Einfach ist das nicht. Probieren sollten wir es trotzdem, finde ich. Ich weiss, die Frage, wie geht's dir, kann absurd und irritierend wirken, wenn man gerade ein Erdbeben erlebt, weil jemand für immer gegangen ist, wo man liebt, weil jemand gestorben ist. Am Pascal Haag habe ich sie trotzdem gestellt, die Frage. Wir haben viel Zeit gehabt, um über seine Situation, über sein Befinden und auch über seinen Verlust zu reden. Ich glaube, unter diesen Umständen kann man auch mal etwas fragen, was vielleicht im ersten Moment ein bisschen irritiert. Pascal ist 39. Vor einem Jahr ist seine Partnerin Larissa an Krebs gestorben. Sie war 33. Die beiden haben den Weg von Larissa ihrer Krankheit bis zu ihrem Tod zusammen gemacht. Sie haben viel über Sterben geredet. Und in diesem Gespräch erzählt uns Pascal, wie das war und wie es für ihn nach Larissa ihrem Tod weitergeht. Er erzählt, was ihm und Larissa Hoffnung gemacht hat, wie sie zusammen Weg gefunden haben, um die letzten Wünsche von Larissa zu erfüllen, auch wenn es ihr schon wirklich nicht mehr gut gegangen ist. Und er erzählt, was ihm im Abschied und der Trauer geholfen hat und immer noch hilft. Am Pascal sein Umgang mit all dem macht Mut, ohne etwas zu beschönigen. Los selber! Pascal, sehr herzlich willkommen im letzten Stündli.
Danke vielmals, Elena. Danke, dass ich da sein darf. Freut mich sehr.
Schön. Finde ich mega schön, dass du mit mir über Sterben redest.
Danke vielmals.
Wie geht es dir heute?
Das ist eine grosse Frage, die mir nicht ganz einfach zu beantworten ist. Heute freue ich mich einfach riesig, dass ich da sein darf und mit dir über das Thema reden. Und sonst, im Großen und Ganzen, ist es halt immer noch ganz viel Auf und Abs, was es gibt. Und was ich sehr fest gemerkt habe, ist, dass sich seit dem ersten Todestag, der jetzt vor ein paar Wochen vorbei ist, hat sich schon wieder einiges verändert. Ich habe gemerkt, dass mich gerade so die Woche vor dem Todestag oder die Monate vor dem Todestag, wo so ein bisschen an die ganze Hospizzeit erinnert hat, es hat mich mega getriggert über halt eine sehr lange Zeit auch. Und mir ist halt wirklich so die letzten Monate immer wieder Sachen hochgekommen, die passiert sind. Und ich bin mega froh, ist jetzt mal das so ein bisschen durch, der erste Todestag. Und ich habe wie gemerkt, jetzt so die letzten Wochen, dass wieder einiges hat können stattfinden jetzt, dass wieder so ein bisschen Ruhe reingekommen ist, dass auch das erste Mal so wieder ein bisschen Freude da ist, was halt so im ersten Jahr überhaupt nicht da war. Und dass beruflich auch wieder mal so ein bisschen richtig gut funktioniert hat. Und das freut mich mega, dass das so ist. Ja.
Also vor einem Jahr ist deine Lebenspartnerin gestorben. Und darum jetzt auch so eine Art ein Meilenstein, wo vieles mit sich bringt einerseits.
Mega fest. Ich habe gestern so überlegt, es fühlt sich so ein bisschen an wie, muss ich vorstellen, Asphalt. Und irgendwie kommt so ein kleines Pflänzchen, ist es am Wachsen. Und alle fragen sich so, hey, wie kann dort das Pflänzchen rauskommen? Und ich glaube, bei mir ist wirklich das ganze Jahr so ein bisschen einfach der Asphalt und ich sehe nichts und es ist nichts spürbar von Leben. Und jetzt ist es das erste Mal, wo so ein bisschen Pflänzchen sichtbar ist und so ein bisschen am Kommen ist. Und trotzdem, es ist ein Gehweg und viele Leute laufen drüber und laufen über das Pflänzchen und ich merke, es braucht noch ganz, ganz, ganz viel Zeit und und trotzdem, wie du sagst, es ist ein Meilenstein, ist, glaube ich, jetzt so mal ein bisschen durch, ja, ein Erst.
Mhm. Ich freue mich drüber, über das Pflänzchen. Mega, ja. Und ich finde es auch gut, dass du dir bewusst bist, dass man das irgendwo ein bisschen pflegen muss. Mhm. Genau. Eben, Larissa war deine Freundin. Mhm. Mhm. Sie hat einen Hirntumor gehabt und wenn ich es richtig mitbekommen habe, dann ist die Diagnose gerade gekommen, als ihr euch frisch kennengelernt habt.
Ja, genau. Wir haben, als wir unser erstes Date hatten, hat sie ihren ersten epileptischen Anfall gehabt. Und ist dann am Tag darauf ist sie in ein Unispital gegangen und dort ist sie in den Notfall gegangen und dort haben sie noch nicht so genau angeschaut. Und ein paar Tage später ist sie dann wieder in ein Unispital und dann haben sie ein MRI gemacht und haben dann gesehen, dass ein Tumor dort ist, genau. Und unser zweites Date war dann im Spital gewesen, ja. Und von dort weg ist dann so ziemlich unsere gemeinsame Reise losgegangen.
Ich konnte ein paar Sätze von Larissa lesen im Voraus und wenn ich es richtig verstanden habe, dann hat Larissa eigentlich damit gerechnet gehabt, dass du in dem Moment dich eher zurückziehst bei dem, also dass es wie gar nicht zu so einem zweiten Date kommt nach dieser Diagnose und stattdessen bist du voll in die Beziehung hineingegangen.
Mhm. Was mir oft gesagt worden ist, ah, schön, bist in die Beziehung gegangen. Und ich verstehe die Aussage. Aber ich bin nicht in die Beziehung gegangen, weil ich irgendwie als Unterstützer für Clarissa wollte. Sie hat das problemlos selber machen. Sie ist mega gut und sie hat einen mega guten Umgang gehabt mit der Krankheit. Ich bin in die Beziehung gegangen, weil ich verliebt war in Clarissa und weil Liebe von ihr für mich da war. Und genau, und so sind wir dann, haben wir das gemeinsam gemacht. Und natürlich ist eigentlich am Anfang sehr fest die Hoffnung und auch wir haben daran geglaubt, dass es gut kommt. Und es hat dann auch immer wieder Phasen gegeben, wo es ausgesehen hat, dass es gut kommt.
Also ihr habt eigentlich wie jedes andere verliebte Paar auch Zukunftspläne geschmiedet und euch zusammen etwas aufgebaut.
Wir haben ich glaube schon, dass die verliebte Phase am Anfang anders war als sonst, wenn halt eine unbeschwerte verliebte Phase ist. Das ist definitiv so. Aber ich glaube, dadurch haben wir schon sehr schnell sehr nahe zusammenwachsen und haben gemeinsam einen Weg gefunden, wie wir damit umgehen können. Und die Beziehung ist der Krebs ist ein Teil von dieser Beziehung gewesen, aber die Beziehung war auf Augenhöhe gewesen und sie ist nicht das Opfer gewesen und ich einfach die Unterstützer, sondern wir sind beide auf gleicher Augenhöhe gewesen und sie ist für mich da gewesen und ich bin für sie da gewesen und ja.
Und wann ist so irgendwie klar gewesen, okay, es gibt wahrscheinlich doch keine Heilung?
Insgesamt hat sie 5 Hirnoperationen gehabt. Sie hat Bestrahlung gehabt, sie hat Chemo gehabt. Und grundsätzlich war immer wieder die Hoffnung gewesen, dass es gut kommt. Und wo dann die 5. Hirn-OP war, sie war dann in der Reha und dann ist recht kurze Zeit vergangen, wo dann wieder diagnostiziert worden ist, dass wieder etwas am Wachsen ist. Und dann hat der Neurochirurg hat dann gesagt, ja, das operieren wir wieder. Und Clarissa hat dann, wir haben dann sehr lange viel geredet, wir haben immer alles miteinander besprochen und ausdiskutiert und es war nicht immer einfach gewesen. Und sie hat dann gesagt, sie möchte nicht mehr, sie möchte keine 6. Hirnoperation, weil nach jeder Hirnoperation ist es ihr schlechter gegangen, ihre Bewegung ist weniger gewesen, sie hat fast die ganze rechte Seite hat sie nicht mehr richtig bewegen können. Und wenn es 5-mal nicht gut gekommen ist, also, ja, dass es dann beim 6. Mal wirklich gut gekommen wäre. Die Chance war sehr klein gewesen, durch das halt wirklich auch der Tumor an einer sehr schwierigen Lage war, wo halt die ganze Bewegung ist. Also, dass es recht schwierig war, zum Operieren, zum wirklich alles rausnehmen können. Und dann hat man zwar schon noch weitergemacht mit Avastin, dort ist es mehr so ein bisschen darum gegangen, dass Tumorwachstum verlangsamen oder dass er vielleicht gar nicht weiter wächst. Aber grundsätzlich war dort für uns eigentlich recht klar gewesen, ja, jetzt kommt es nicht mehr gut. Ja.
Und das hat sich so in diesen Gesprächen dann nach und nach für euch so ein bisschen gesetzt? Oder es ist ja dann immer so etwas, man kann es sich logisch erklären, man versteht es kognitiv. Aber dass man so richtig checkt, es ist jetzt die letzte Wegstrecke, die anbricht, weil es keine Heilung mehr gibt.
Ja, ich glaube, ich erlebe das auch bei Gesprächen mit anderen Trauernden. Es gibt schon die, die halt ja, bis zu der Palliativ oder noch weiter eigentlich daran glauben, dass es noch gut kommt. Und bei uns ist es wirklich so gewesen, der Elefant im Raum war da gewesen und der ist riesig gewesen und der ist sichtbar gewesen. Und irgendwann haben wir gemerkt, hey, ja, wir müssen über das Thema reden, über das Thema Tod. Und wir haben das so gemacht, unser Einstieg in das Thema war eines ihrer Lieblingsbücher gewesen, die Brüder Löwenherz, wo halt recht einen schönen, einen verspielten Umgang mit dem Thema Tod hat. Wo es zwar um 2 Brüder geht in dieser Geschichte, aber wir haben das wie so ein bisschen als Anlass genommen, als Team Löwenherz, so die ganze Reise dann auch absolvieren und es hat uns das Ganze einfacher gemacht, den Einstieg in das Thema Tod und das alles können durchstehen. Im Nachhinein sage ich jetzt auch, es ist sehr fest auch ein Romantisieren vom Tod dann geworden, was für mich jetzt in dieser Situation, wo ich bin, nicht ganz einfach macht. Aber für die Situation, wo wir zusammen so den letzten Abschnitt gemacht haben, ist das extrem wichtig gewesen. Und dadurch haben wir dann immer mehr können über das Thema reden, sind Hospiz besuchen, sind auf Friedhof gewesen, haben ihre Wünsche angeschaut, und das ist absolut nicht einfach gewesen. Da sind zum Teil Küsse geflogen, zum Teil gegen die Wand gelinkt worden, weil es einfach je nachdem mal für den einen oder für die andere Person schwierig war. Und trotzdem finde ich, haben wir es mega gut gemacht, dass wir das gemacht haben, dass wir alles ausgesprochen haben, was das Thema betrifft. Und ja, und das ist sehr, sehr hilfreich. Ja.
Mhm. Wenn du sagst, romantisieren, darf ich fragen, was meinst du mit dem, den Tod romantisieren?
Ja, gell, irgendwie haben wir halt, wir müssen, ja, irgendwie das schwere Thema Tod ist da gewesen, und gerade im Buch Brüder Löwenherz, dort stirbt zuerst der gesunde Bruder, eigentlich ist die Angst immer gewesen vom kranken Bruder, dass der zuerst stirbt, und nachher stirbt der gesunde Bruder. Und sie treffen sich dann, wo der kranke Bruder dann auch verstorben ist, treffen sie sich in Nangiala wieder und gehen dort zusammen auf Abenteuer. Und das ist halt auch so ein bisschen unsere Vorstellung vom Tod, dass sie zum einen in Nangiala ist und auf mich wartet und immer mal wieder vorbeikommt, schaut und mich auch auf dem Weg, wo ich bin, unterstützt. Und durch das Romantisieren, dass es halt so ist, ist halt wie also die Vorstellung vom, dass der Tod etwas sehr, sehr Schönes ist und halt weit weg vom Thema Leben. Und ja, man muss sich das vorstellen. Larissa ist dann 4 Monate im Hospiz gewesen, und ich bin der grösste Teil bei ihr gewesen. Manchmal Tag und Nacht, manchmal einfach den Tag, und bin heim schnell schlafen. Und dann wieder zu ihr. Und die Abschiede von ihr sind unglaublich schwierig gewesen für mich. Ich habe nie gewusst, hey, ist sie morgen noch am Leben? Und die Abschiedsprozesse sind immer recht lang gegangen, wenn ich dann gegangen bin. Und wir sind halt wirklich ein Team gewesen über Monate und Jahre, auch sehr zurückgezogen, weil gerade zu der Phase, wo klar geworden ist, dass Larissa versterben wird, ist die Pandemie reingefallen. Wir sind sehr allein gewesen, aber haben als Team fungiert und sind als Team an all die Themen an. Und nachher einfach zu wissen, dass du nicht mehr als Team weitergehst, nicht mehr in dieser Form, ist mega schwierig gewesen. Und ich habe mir gerade in der Hospizzeit, ich habe mir oft überlegt, oder ich habe so die Hoffnung gehabt, die eine Hoffnung war, die Welt, wenn Larissa gestorben ist, die Welt steht dann still und alle retten mich. Und die zweite Vorstellung war, und da komme ich zurück auf das Abschiedsprozedere. Ich habe mich immer verabschiedet, ganz lang, und habe immer gesagt, hey, gell, Larissa, du versprichst mir fest, du holst mich so schnell wie möglich. Und das ist über Monate so gelaufen und sehr in mir drin verankert. Und dann ist Larissa verstorben und beides trifft nicht ein. Die Welt steht nicht still und alle retten mich nicht. Wie soll das auch gehen? Wie soll die Welt stillstehen? Wie sollen alle mich retten? Wie ist das möglich? Und es ist auch nicht eingetroffen, dass Larissa mich einfach kommt holen, dass ich bei ihr bin und das Abenteuer in Nangiala weitergehen kann. Und so das Realisieren, dass das, was so tief in mir drin war, dass der Wunsch nicht stattfindet, das ist wahnsinnig schwierig gewesen. Und ich glaube, bei mir ist nicht das Thema, der Tod gehört zum Leben dazu, sondern bei mir ist jetzt das Thema, das Leben gehört zum Tod dazu, wo ich sehr fest wieder muss, mich mit dem Thema auseinandersetzen, dass jetzt halt auch noch ein Leben gibt, wo halt noch weitergeht. Und ja, das muss ich wie jetzt so ein bisschen lernen und mich dem annehmen und ja, die Freude, das Schöne vom Leben wieder neu spüren, und darum, das Pflänzli ist jetzt so langsam da, und es braucht aber noch viel Zeit, dass das wachsen kann, und und gross wird. Und das ist so ein bisschen das, was ich gemeint habe mit dem Romantisieren. Es hat mega geholfen, so beim ganzen Sterbeprozess. Aber es ist unglaublich schwierig für mich jetzt. Ja.
Du musst jetzt wieder den Blick richtig ändern, in Art.
Ja.
Ja. Du hast auch angesprochen, ja, dass eben einerseits die Welt nicht stillsteht. Ich finde, das ist etwas, was man auch oft gehört in so einem Moment. Oder? Für Betroffene steht die Welt eben tatsächlich still und es ist unfassbar, dass alle einfach weitermachen. Und andererseits aber auch, dass über dich quasi wie niemand ist gekommen retten. Hast du gleich, auch wenn es vielleicht nicht eine Rettung war, irgendwo einen Anker gehabt, Menschen, die dich ein Stück weit zumindest begleitet haben, ein bisschen mitgetragen haben?
Ja, ich habe Menschen gehabt. Ich glaube, es ist wahnsinnig schwierig, halt wirklich, gerade weil wir so allein gewesen sind und weil sich halt über so eine lange Zeit Menschen sehr verändern. Und ja, das sind natürlich Menschen, schon während der Sterbephase, haben sich so ein bisschen verabschiedet aus meinem Leben. Und auch das habe ich halt wie gemerkt. Jetzt, nicht die ersten Monate nach dem Tod, aber so recht jetzt, so das Beziehungsnetz, das du brauchst in so einem Lebensabschnitt, das ist so wichtig. Und das habe ich halt wie nicht mehr gehabt. Respektive, es ist so ein bisschen recht verschwommen gewesen. Es hat natürlich weiterhin gute Leute gegeben, wo Kontakt da ist. Und die sind dann auch da gewesen. Also es hat Leute gegeben, die mega fest für mich da gewesen sind nach dem Tod und wo mich begleitet haben. Die einen, die halt dann auch sehr nahe schon nach der Trauer dann schon gefunden haben, ja, jetzt ist so ein bisschen Zeit, jetzt sollst du so langsam wieder normal funktionieren. Und andere, die das bis jetzt machen und wo ich wahnsinnig dankbar bin und sehe, wie schwierig das auch für sie ist, wo es eine mega Herausforderung ist für beide Seiten. Und natürlich tut es wahnsinnig weh, wenn sich Leute verabschieden oder wenn du merkst, dass das wie nicht mehr geht, weil das sind so die sekundären Losses, wie man sagt, also die sekundären Verluste, wo auch noch dazukommen, am Hauptverlust. Und das ist jedes Mal wieder ein riesiger Schmerz. Und was schon auch passiert ist, dass halt neue Menschen ins Leben kommen. Menschen, die mehr mit dem Thema umgehen können, die das vielleicht auch schon erlebt haben. Und da ist es jetzt halt wie so ein bisschen ein neues Kennenlernen und es sich finden. Und mir wäre es einfach mega wichtig, dass trotzdem ein paar von den wichtigen Leuten trotzdem noch bleiben und mich nicht aufgeben und mit mir weiter den Weg gehen. Ja.
Was brauchst du denn, dass man als trauernder Mensch in so einer Situation?
Ja, grundsätzlich geht es, glaube ich, einfach darum, um da zu sein, um mit aushalten, um vielleicht immer mal wieder nachfragen, wie es geht. Es geht nicht um Ratschläge, weil das ist meistens das, was nicht hilft. Es geht auch nicht um Antworten finden, weil die Antworten, die gibt es halt zum Teil nicht bei dem Thema. Ja, es geht wirklich um da sein, um etwas unternehmen und auch ums Verständnis, dass vielleicht halt wieder so ein richtig schlimmer Tag ist, wo es halt nicht geht, wo man es dann halt sein lassen muss. Ja, ich glaube, es geht sehr, sehr fest um das.
Dass man mitgeht. Mitträgt, nicht wertet, aushalten.
Ja, und ich glaube auch sehr fest, und das merke ich, das fehlt mir, über die Larissa reden, dass wir, mir tut das nicht weh, über die Larissa reden. Mir ist das so wichtig, dass sie weiterlebt in unseren Köpfen, in unseren Gedanken, dass Geschichten über sie erzählen, was die schönen Erinnerungen sind und
Haben dann die Leute Hemmungen, zum nach der Larissa fragen?
Ja, ich glaube, das ist schon allgemein so ein Thema. Ich glaube, dass die Leute sehr fest das Gefühl haben, dass mich das vielleicht traurig machen würde, dass mich das würde kaputt machen, wenn man dass das Sachen würde vorholen, aber eigentlich ist es wirklich das Gegenteil. Eigentlich ist es schön und ich finde, für mich ist es Allerschlimmste, wenn du irgendwie an einem Treffen bist und es sind ganz viele Leute, die Larissa gekannt haben und es kommt kein Wort, das ist nicht ein Thema und es ist auch nicht das Thema, wie geht es mir in der Trauer, sondern es ist einfach das Versuchen, so normal zu tun wie möglich, was aber kontraproduktiv ist, weil es braucht, natürlich braucht es manchmal auch so das Rauskommen aus dem Traueralltag, aber es braucht sehr fest auch das können darüber reden, können über die Larissa reden. Und ich glaube schon, dass das Themen da sind. Ja.
Mhm. Um dem darum zu gehen. Mhm. Mhm. Magst du mit uns jetzt gerade eine schöne Erinnerung teilen?
Mhm. Ich glaube, Erinnerungen gibt es mega viele. Ich glaube, Larissa selber, was ich mega bewundernswert gefunden habe, ist, wie sie mit dem Thema von ihrer Krankheit umgegangen ist. Zum einen hat sie nicht einmal gejammert, sie hat nicht einmal gefragt, warum ich, sondern sie hat es einfach angenommen und ist bewundernswert mit dem umgegangen und ist auch für sich eingestanden. Das heisst, wenn Leute ihr gesagt haben, sie sei so eine Kämpferin, hat sie gesagt, nein, sie ist keine Kämpferin, sie kämpft nicht gegen ihren Körper. Sie macht natürlich all die Operationen und Therapien, aber sie macht keinen Kampf gegen sich und sie wird dann nie, wenn sie gestorben ist, einen Kampf verloren haben. Und ich habe das mega bewundernswert gefunden, wie sie das angegangen ist. Und allgemein einfach die Liebe zum Leben, die sie gehabt hat, die Farbe, die sie getragen hat, die sie auch ausgestrahlt hat und sehr das Kindliche auch, das sie nie verloren lassen hat, das sie immer in sich behalten hat. Und etwas, was ich oder wir gemeinsam dann auch haben können machen, wegen dieser Art immer auch das Positive gesehen, was sich so ein bisschen dann auch auf mich abgefärbt hat, ist gerade in dieser Zeit, wo so ein bisschen klar geworden ist, dass sie wo sie versterben wird, hat sie schon mal eine Bucketliste gemacht gehabt und wir haben die dann angeschaut und ja, es sind dann halt Tränen gelaufen, weil wir gewusst, vieles ist gar nicht umsetzbar wegen der Krankheit, wegen Covid und trotzdem haben wir dann einen Weg gefunden, das Beste daraus zu machen. Anstatt dass wir auf Reisen gegangen sind, haben wir angefangen Thementage machen. Wir haben das Land ausgewählt, haben verschiedene Dokumentationen über das Land geschaut, zum Menschen, Kulturen kennenlernen, haben Essen aus dem Land gekocht und sind so einfach eingetaucht. Und ich glaube, das ist sehr fest Larissa, dass einfach irgendwie das Beste aus all dem machen. Und das hat sie sehr fest ausgemacht. Ja.
Einen Weg finden, um seinen Träumen nachzugehen.
Genau. Ja. Mhm.
Das klingt sehr inspirierend. Mhm. Ja. Mega schön. Auch mega schön, wenn du von dem noch kannst jetzt mitnehmen, mhm, oder in dein Leben.
Ja, ich glaube, da gibt's ganz viel. Farben sehr fest. Das Erste, was ich machen musste, war ein farbiges T-Shirt gekauft. Und ich nerv mich so darüber, dass ich das nicht schon gemacht habe, als Larissa noch gelebt hat, weil sie hat mega Freude gehabt. Mhm. Und ja, auch das zum einen auch für sich einstehen, wie sie es bei ihrer Krankheit gemacht hat, dass auch ich es mache beim Thema Trauer und dass auch ich bei dem Thema einstehe und halt die Leute darauf aufmerksam mache, was mir wehtut, welche Aussagen und was es mit mir macht und nicht, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass jemand Böses mit mir will, sondern einfach, dass ich möchte dafür einstehen, was es mit mir macht und halt durchaus auch eben auch der Gedanke, dass es irgendwie doch kann gut kommen, habe ich von ihr sicherlich auch so ein bisschen bekommen. Und ja, ich glaube, ich spüre das auch durch die Begleitung, die ich von ihr habe. Ja.
Mhm. Es kommt gut, es kommt einfach anders.
Es kommt anders, genau. Es ist ein anderes Gut. Es wird nie mehr so, wie es war. Ich glaube, das ist mega wichtig auch für mein Umfeld zu verstehen. Ich werde nie mehr zu dem Mensch, wo ich gewesen bin. Und für mich ist das voll in Ordnung, weil ich möchte nicht mehr so werden, wie ich gewesen bin. Ich habe jetzt auch Möglichkeiten. Ich glaube, du hast nie so fest Möglichkeiten in deinem Leben, Sachen verändern, wo vielleicht das Leben lang so ein bisschen Schwierigkeiten in deinem Leben gewesen sind. Und jetzt habe ich wie so durch durch so den Tiefpunkt im Leben habe ich wirklich so die Möglichkeit, alles im Leben mal so ein bisschen aufrollen und auch ausmisten und hinterfragen und ich wird Freude haben. Das habe ich ja jetzt auch schon. Es gibt viele Momente, wo ich Freude habe, wo ich lachen kann. Das ist auch schon ganz nahe nach dem Tod der Fall gewesen. Ich habe nie einfach nur Traurigkeit in mir drin gehabt. Und bestimmt wird noch ganz viel Schönes in meinem Leben passieren. Ich sehe das noch nicht so ganz. Ich spüre das noch nicht so ganz. Aber das ist so. Und wie du sagst, es wird einfach anders als gewesen. Ja.
Es steht einfach kein Stein mehr auf dem anderen. Und ich finde wichtig, was du gesagt hast, auch oder, in Bezug auf dein Umfeld oder überhaupt auf das Umfeld von Menschen, wo so intensive Verluste erleben. Ja, man kann nicht den Anspruch haben, dass es nachher wieder so ist wie vorhin, oder?
Absolut.
Und dann kommt ja auch noch dazu, das finde ich auch sehr interessant, um von dir zu hören. Jetzt haben wir am Anfang gesagt, jetzt ist das erste Jahr vorbei und das ist ja oft, sagt man auch, sehr intensiv oder alles ist das erste Mal jetzt gewesen für dich auch ohne Clarissa. Und gleich, es ist nur ein Jahr, es ist wenig. Wie geht das Umfeld von dir um oder wie wünschst du dir auch den Umgang mit dem Thema Zeit und Trauer?
Genau, es ist erst ein Jahr. Manchmal denke ich auch, krass, es ist schon ein Jahr, weil es alles irgendwie doch im Nachhinein so schnell rum ist und ich es mir nicht vorstellen kann, dass sie schon ein Jahr nicht mehr da ist. Ja, ich merke schon, dass, also es hat sehr nahe schon nach der Trauerfeier angefangen, wo so die erste Kritik gekommen ist, wo das doch mal, ja, dass ich soll führen schauen und ja, es kommen dann halt die zum Teil gut gemeinten Narrative, wo sehr schmerzhaft sind.
Zeit heilt
alle Wunden, genau. Bist doch froh, haben wir die Zeit gehabt. Clarissa will, dass du glücklich bist. Und ich kann wie nicht auf dem sitzen lassen. Ich sage halt immer, was das mit mir ausmacht, die Aussagen. Und ja, ich könnte jetzt zu jeder von dieser Aussage etwas sagen, aber wenn wir jetzt nicht all die Narrative durchcatchen. Ich probiere so fest, einfach gut machen wie möglich und ich bin auch stolz, wenn ich es mache, nach so einer schwierigen Zeit. Ich glaube, das kann sich kein Mensch vorstellen, wenn du einfach über so eine lange Zeit das Thema Tod vor Augen hast, wo einfach nicht weggeht. Das bleibt immer im Hinterkopf und du siehst es und dann auch eben die ganze Zeit im Hospiz, das Aushalten über Monate, das Aushalten, hey, lebt sie morgen noch, jetzt sieht es aus, jetzt geht es noch ein paar Stunden und dann ist sie wieder topfit und wir hören den True Crime Podcast, wo also es ist zum Teil absurd gewesen, sie hat dann auch, wo sie für sich entschieden hat, hey, jetzt möchte ich einfach sterben, sie hat sich dann auch mal gefragt, bin ich zu blöd zum Sterben, weil in dem Hospiz ständig Leute reingekommen sind und die sind verstorben nach 2-3 Tagen und bei ihr ist so lang gegangen. Und dann hat sie angefangen mit Sterbefasten und das auch noch aushalten, was das Sterbefasten dann auch noch ausgemacht hat mit ihr als Person. Zum Teil wirklich dann auch, sie hat 74 Tage nicht mehr gegessen und sie war nur noch Haut und Knochen gewesen. Und das kann sich kein Mensch vorstellen, wie krass das war und dass das einfach so viele Spuren hinterlässt und dass das so viel Zeit braucht. Und nicht nach 2 Monaten, nicht nach 6 Monaten und auch nicht nach einem Jahr schon einfach alles wieder Friede, Freude, Eierkuchen sein kann. Ich verstehe, dass man das nicht verstehen kann, aber ich wünsche mir so fest, dass die Leute ein bisschen mehr auch meine Sicht irgendwie anschauen und dass gerade wenn es Schwierigkeiten gibt oder wenn die Leute überfordert sind, dass man wieder darüber redet, wie kann ich mich verändern, was kann ich anders machen, dass es auch für die Leute einfacher ist, würde mir so viel helfen und das tut mir zum Teil weh, dass das nicht so stattfindet. Ja.
Also, dass man quasi gemeinsam würde einen Weg finden, wo man kann zusammen weitergehen kann.
Ja, genau.
In der Hoffnung, dass die Überforderung auf beiden Seiten genau. Ein bisschen aufgefangen werden
kann. Dass ich meinen Teil machen kann, wo ich kann mich verändern oder wo man es anders angehen kann. Und ich finde es auch wichtig für das Umfeld, dass sie auch schauen, dass es ihnen gut geht. Ich glaube, es gibt so die... Es braucht dann auch das Umfeld fürs Umfeld, wo da ist, bei dem Thema, wo sie mit mir aushalten müssen, dass das Umfeld auch für sie da ist, dass sie auch die Unterstützung überkommen. Und ja, und mir fällt gerade jetzt noch ein Satz ein, wo mir letztes Jahr gerade jemand gesagt hat, ja, tu dir doch einfach wieder eine neue zu. Und ich meine, an dem Ansatz ist alles falsch. Also erstens tue ich mir nicht einfach irgendjemand zu. Es geht nicht um irgendeine Ware oder irgendetwas. Und zweitens, nein. das löst nichts von all diesen Themen, wo ich drin bin. Überhaupt nicht. Das ist einfach nur absurd, so eine Aussage.
Zeugt vielleicht auch von dieser Hilflosigkeit, oder? Ich glaube wirklich auch, dass ganz viele Menschen dann überfordert sind. Und ich nehme mich dann auch nicht aus. Ich glaube, man ist schnell überfordert. Und dann braucht es aber eine Bereitschaft, um wie zu sagen, hey, Moment jetzt mal, jetzt, das schaffst auch du als Freund oder Freundin von einem trauernden Menschen, um jetzt da bleiben. Und ja, vielleicht rutscht mal ein Satz raus, der nicht schlau ist und der vielleicht sogar wehtut. Aber man kann zusammen lernen, oder? Genau, miteinander zuhören. Vielleicht kann ich wirklich auch als Freundin von einem Trauernden mal sagen, hey, jetzt mag ich gerade wirklich auch nicht mehr. Es ist streng. Das müssen wir ja auch gar nicht abstreiten, oder? Und gleichzeitig, dass der trauernde Mensch dann aber auch sagen, hey, ja, klar, nimmt er auch mal wieder eine Auszeit und aber auch kann sagen, wenn eben so Aussagen kommen, die wehtun, sonst lerne ich ja gar nicht, dass das wehtun kann.
Ja, mega fest. Und ich glaube, auch da geht es wieder um beide Seiten. Ich glaube, das war am Anfang für mich nicht möglich gewesen, aber mittlerweile sehe ich das natürlich ein, dass es niemand meint mit diesen Aussagen böse, sondern das ist, wie du sagst, das ist zum einen die Hilflosigkeit und Überforderung und dann ja, sagt man mal so einen Satz, weil wir haben für alles in unserem Leben immer Lösungen und bei dem Thema gibt es keine Lösung und es gibt nichts, was es gut macht. Es gibt keinen Satz, was es gut macht und ich verstehe, wenn mir jemand so einen Satz sagt und ich nehme das niemandem böse und manchmal lerne ich es auch einfach und sage nichts und manchmal finde ich, hey, ich würde gerne jetzt etwas. Das mache ich nicht im Frust, sondern ich erkläre einfach, was der Satz mit mir macht. Und es braucht das Verständnis von mir als trauernde Person für die Leute. Und es braucht halt auch das Verständnis vom Umfeld, dass es Tage gibt, wo ganz schlimm sind. Und dann ja, ist die Laune vielleicht auch nicht gut. Und dann sage auch ich mal etwas, wo nicht so okay ist. Und dann wie halt einfach irgendwie den Weg wieder finden miteinander und gemeinsam. Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich reden über die Themen, über was es mit einem macht und versuchen, das zu verändern, zu verbessern. Und das Schlimmste ist wirklich, wenn sich Leute einfach so verabschieden aus dem Leben, weil sie einfach nicht können umgehen mit dem. Das ist so schmerzhaft, das ist das eine. Oder wenn halt einfach auch nur Kritik kommt, das machst du nicht richtig, das musst du anders machen, du musst doch jetzt schon wieder und musst arbeiten. Das sind so die Sachen, die einfach wahnsinnig schwierig sind und wo auch sehr wehtun.
Es wäre hilfreicher, dann einfach eben mit auszuhalten.
Mit auszuhalten, miteinander reden, versuchen Lösungen zu finden, dass es besser geht, dass es anders geht.
Und auch mal dürfen Fehler machen, oder? Auf allen Seiten.
Absolut,
oder?
Ja.
Trotzdem dranbleiben.
Ganz genau. Ja.
Nicht aus lauter Angst, auch man könnte etwas falsch machen, sich zurückziehen, oder? Ich denke, das ist ja dann auch oft das Motiv.
Ganz genau.
Darf ich nochmal einen Schritt zurückgehen? Larissa hat ihren 33. Geburtstag noch erleben. Unbedingt, hast du gesagt. Hat sich der Wunsch erfüllt?
Ja, voll. Es ist recht verrückt. Das hat sie schon wie aus dem ersten Date gesagt hat, dass sie sich auf den 33. Geburtstag freut. Wo ja noch nicht mal klar war, dass sie eine Krebserkrankung hat. Weil 33 ihre Lieblingszahl ist. Und sie sich mega freut auf den Tag. Und ja, und dann ist das 32. Lebensjahr und es ist klar, dass sie sterben wird. Und es ist so absurd, weil sie immer von dem 33. Geburtstag geredet hat. Und dann, beziehungsweise es wäre ja dann das 33. Lebensjahr schon oder vor dem 33. Geburtstag.
Stimmt.
Ja, genau. Ja. Also sie war schon im 33. Lebensjahr gewesen, genau. Und es war wie nicht klar gewesen. Also sie ist dann ins Hospiz gekommen im Februar. Und dann im März war der Geburtstag gewesen. Und im Februar ist sie dann, sie ist dann recht nah, wo sie im Hospiz war, ist sie mal weg gewesen für rund, ja, fast 48 Stunden, wo sie nicht mehr ansprechbar war, wo sie einfach weg war. Und es war so krass gewesen. Am Abend vorher haben wir noch so philosophiert. Und ich habe das Gefühl, dort hat man wie ihre Schmerzen noch nicht so im Griff gehabt. Und ich glaube, es war auch sehr eine Überdosis an Schmerzmedik gewesen, wie sie immer wieder mehr hat wollen. Und ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Es war auf einmal weg gewesen. Und im Hospiz haben die meisten schon gesagt, ja, jetzt wird es nur ein paar Stunden gehen, dann ist sie tot. Und ich habe gedacht, nein, die wird ihren 33. Geburtstag, wird die Novellen erleben, das wird sie sich nicht nehmen lassen. Und dann tatsächlich ist sie wieder zurück gewesen und ist dann wieder zu sich gekommen. Und ja, dann haben wir den 33. Geburtstag noch miteinander verbracht, im Hospiz, mit der Torte, die ich für sie machen lassen habe. Und ein paar Löhne sind dann noch gekommen und haben so ihren Geburtstag, der definitiv ganz anders rausgekommen ist, als er eigentlich gedacht gewesen wäre, so noch können im Hospiz feiern. Ja.
Mm, wow. Mm. Wie hast du dich dann am Schluss können verabschieden von der Larissa?
Ja, eben, es ist mega schwierig gewesen, weil es halt so zum Teil manchmal ausgesehen hat, ja, jetzt wird sie dann versterben und sie ist dann wieder fit gewesen und dann irgendwann, es ist sehr lang noch recht viel Unruhe da gewesen bei ihr, auch bei mir, es ist über sehr lange Zeit ist recht viel Stress auch noch aus dem Umfeld gekommen, wo alle immer haben wissen, ja, lebt sie noch, und ich bin halt so ein bisschen der Live-Ticker gewesen für alle und das war auch mega lasch gewesen für mich. Und irgendwann ist dann so die Ruhe bei ihr gekommen, ist die Ruhe bei mir da gewesen. Und so die letzten zwei Wochen vor ihrem Tod sind einfach nur noch schön gewesen. Es ist so viel Schönes auch noch, was können stattfinden. Sie hat dann nach sehr vielen Tagen, wo sie nicht mehr gegessen hat, hat sie dann auf einmal gesagt, sie möchte jetzt eine Pizza. Und ich habe dann gedacht, wow, okay. Und ich habe dann das mit dem Arzt besprochen, ja, geht das überhaupt? Und er hat gesagt, ja, sie wird nicht viel essen. Und ich habe dann eine Pizza bestellt und wir haben dann die Pizza gegessen und sie hat dann gesagt, ja, jetzt will ich noch ein Dessert. Und dann bin ich mal abends in die Kantine schauen, was sie für Dessert haben. Und ja, wirklich, sie hatten nur Glasse, nicht viel mehr. Und ich habe dann gesagt, ja, es hat eh nur Wasserglasse, die du jetzt nicht unbedingt willst. Und sie hat dann doch, ich wollte. Und dann habe ich so gefunden, ja, aber wir haben immer sehr fest geschaut, auch, was wir essen und so ein bisschen auf die Nachhaltigkeit auch geschaut. Und ja, und ich habe dann gesagt, ja, willst du wirklich als allerletztes von deinem Leben so ein Glasse noch? Und sie hat dann gesagt, ja, dir geht es jetzt nur wieder um das und ich wollte jetzt das Glasse. Und dann habe ich natürlich das Glasse geholt und sie hat Freude gehabt im Glasse und ich habe Freude gehabt, dass sie Freude hat. Und nachher hat sie recht gelitten, weil der Magen natürlich nach so vielen Tagen nicht mehr essen, dass es nicht mehr gewöhnt war. Und es ist dann nicht so gut gegangen. Und trotzdem, für mich war es wie noch so eine schöne Erinnerung gewesen, mit ihr einfach nur das letzte Essen können haben. Ich bin so dankbar für die Erinnerung. Und so hat es halt wie am Schluss noch mega viel Schönes gegeben, wo hat können stattfinden. So die letzte Woche vor dem Tod ist dann jeden Tag ist ein Spatz ans Fenster schauen, auf die Larissa. Und für mich hat sich so angefühlt, dass ob er immer kommt schauen, ja, ist sie schon bereit, ist sie noch nicht bereit. Und dann ist so viel Ruhe da gewesen, so viel Liebe da gewesen. Und es hat so ein bisschen herausgestellt, dass mir dann eine Pflegefachperson hat mir gesagt, ja, jetzt funktioniert mir nicht so gut, jetzt wird es wahrscheinlich noch einen Tag gehen. Und ich habe dann gedacht, ja, das sagen wir schon lange. Und dann ist es trotzdem noch mal etwa eine Woche gegangen. Und ich habe am Abend vorher habe ich noch so überlegt, ja, soll ich jetzt heute Abend heimgehen, soll ich da bleiben? Und ich habe dann gedacht, ja, vielleicht geht es doch noch mal eine Woche und dann bin ich heim. Und habe dann aber mega schlecht geschlafen, bin dann recht früh wieder ins Hospiz gegangen. Und dann ist recht klar gewesen. Also dann hat es sehr so ausgesehen, als ob sie auf mich wartet. Und eigentlich der Sterbevorgang passiert. Ich habe trotzdem noch gedacht, dass es vielleicht noch einen Tag wird gehen, eine Nacht wird gehen. Und für mich ist klar gewesen, jetzt bleibe ich die restliche Zeit sicherlich noch da. Dann ist aber wirklich die Ruhe da gewesen und sie hat, es ist ein schönes Sterben gewesen, wo sie dann wo ich dann wirklich auch bei ihr gsi bin und sie in dem auch können begleiten und es ist dann ja sehr schnell dann auch gegangen.
Ja, und dann ist man dort.
Genau. Ja, dann ist man dort und man checkt eigentlich noch gar nichts. Es ist der Tod und natürlich mal anfangen, ein bisschen informieren. Und das Hospiz ist geleitet worden von Klosterschwestern. Das Hospiz Hurten ist das gewesen. Dazumals, die haben jetzt die Leitung abgegeben und es hat halt keinen Nachfolger. Und wir sind nicht gläubig, also wir sind aus der Kirche ausgetreten, aber es ist auch schön gewesen, einfach der Prozess. Und für die Larissa ist es wie also die Sterbezeit ist wie so wichtig gewesen, so dass wir die Schwester Jolenda dann immer zu ihr gekommen ist, beten mit ihr und dass sie vorbereitet wird auf den Tod und ich habe es dann auch schön gefunden, dann auch mit den Schwestern können, ja, dann auch ums Bett stehen und für die Larissa beten und das ist dann wirklich mega schön gewesen. Und dann, ja, dann gehst du aus dem Hospiz und das ist auch so absurd, weil irgendwie ist es auch wieder, auch das ist etwas, was mir dann genommen worden ist. Es ist wie so eine Realität geworden, so eine Routine. Ich gehe jeden Tag in das Hospiz. Es ist so mein neues Zuhause. Und das ist dann auch weg. Also ich gehe irgendwie heim und ja, es ist dann auf dem Heimweg, ich bin überall gewesen, es war noch ein Regenbogen gewesen und es ist so schön und irgendwie so schön, dass sie hat gehen durfte und irgendwie so schlimm, dass sie gegangen ist und so wirklich realisiert habe ich noch gar nichts, nein.
Ja, und dann hast ja du also überhaupt in diesen letzten Jahren eine Art wie eine Rolle auch gehabt, auch wenn ihr auf Augenhöhe Beziehung gelebt habt. Die ist ja dann wie auch weggefallen, oder?
Ja, ganz genau.
Ja, wie hast du das
am Lehre? Anfang bist du halt wie noch so eingespannt mit den ganzen, ja, mit dem Bürokratiekram und all das Zeug, Trauerfeier, dass das dann auch so rauskommt, wie wir das endlich mal besprochen haben.
Da sind ja wahrscheinlich aber auch noch andere Leute involviert.
Genau, da sind dann auch noch andere Leute involviert gewesen. Und dann ist das so ein bisschen durch. Und dann kommt so das Riesenloch zuerst mal, wo riesige psychosomatische Schmerzen da sind, wo auch die Frage sind, genau das, was du gesagt hast, wer bin ich jetzt noch? Ich habe eine Rolle gehabt, ich habe eine Aufgabe gehabt, ich bin jemand gewesen, aber wer bin ich jetzt? Also mit dem Tod von der Larissa ist auch der Tod von meinem früheren Ich gewesen. Es ist die Person, die ich gewesen bin, kann ja nicht mehr weiterleben, weil die wichtigste Person weg ist. Und Ja, das sind die Identitätsfragen, die da sind, die du nicht verstehst, die du nicht kannst beantworten. So, wer bin ich jetzt? Wer kann ich werden? Wer wird ich? Und also Trauer ist sehr viel Liebe für die verstorbene Person. Trauer ist aber auch sehr viel Egoismus. Es ist, ich vermisse mich, ich vermisse mein alte Ich, ich vermisse das, was ich war, das, was ich nicht mehr habe. Und ja, die Identitätsfragen, die sind sehr lang und zum Teil halt immer noch, genau, an diesen Fragen bin ich immer noch dran, um herauszufinden, wer bin ich jetzt, wo geht meine Reise an, wer will ich werden.
Mhm. Sind wir wieder beim Thema, es wird gut, aber es wird anders, oder? Du genau. musst dich und dein Leben wie neu erfinden.
Ganz genau.
Mhm. Danke vielmals, dass du das so offen teilst.
Danke vielmals dir. Für den Podcast, der so wertvoll ist und wo so vielen hilft auch. Und es ist so wichtig, dass das Thema weiterverbreitet wird. Ja.
Danke. Darf ich noch eine allerletzte Frage stellen?
Sehr gerne.
Wenn du jetzt könntest, anderen Menschen, die in der gleichen, oder nein, natürlich gibt es keinen Menschen, der in der gleichen Situation ist, der in einer ähnlichen Situation ist wie du, oder sieht, so etwas kommt auf mich zu, in der nächsten Zeit, was würdest du der Person sagen?
Da sind wir wieder beim Thema Ratschläge, wo wahnsinnig schwierig ist. Ich glaube, es gibt nicht die eine Antwort. Ich glaube, es ist je nach Person, je nach Krankheit, je nach Sterbesituation, Sterbeverlauf, so unterschiedlich. Ich glaube, wichtig ist, auch das geht nicht, wenn der Tod durch einen Unfall passiert, durch einen Suizid, ist auch alles wieder ganz anders. Wenn die Situation ist, wie bei mir, durch einen langen Krankheitsprozess von der sterbenden Person, dann würde ich wirklich sagen, wichtig ist, redet über das Thema, versucht es nicht totschweigen, versucht es, vielleicht muss man es auch nicht so machen wie ihr, wie wir es gemacht haben, einfach ständig immer wieder vorholen. Vielleicht geht es ein bisschen weniger. Wir haben so ein bisschen alles, das ist so ein bisschen eine Macke, die wir haben, alles, was wir machen, so ein bisschen richtig zu machen. Und dann, ja, halt das, was mir gefällt hat, versucht, ein Beziehungsnetz aufzubauen, das nachher da ist, aber auch dann wird es Veränderungen geben, wenn dann der Tod eingetroffen ist. Ich glaube, es gibt nicht den einen Ratschlag. Ich glaube, sich Hilfe holen von außen sicherlich in Form von Therapien. Trauergruppe ist so etwas Wertvolles. Ich finde das so schön, einfach einmal im Monat können in die Gruppe den Austausch haben, zuhören. Es geht gar nicht darum, dass ich einfach rede, sondern ich möchte auch hören. Und ja, auch wenn es manchmal so aussieht, dass du einfach nicht mehr kannst, nicht mehr willst, versuchen, weiterzumachen. So gut es geht.
Manchmal muss man wieder durchtauchen.
Ja, ganz genau.
Ganz herzlichen Dank, lieber Pascal.
Danke
vielmals. Ich wünsche dir alles Gute.
Merci vielmals.
Beim Neuerfinden vor allem.
Danke vielmals.
Und ich glaube, es geht beides, Neuerfinden und das Andenken wahren.
Absolut. Es braucht auch beides. Es ist wichtig, dass das andere auch weiterhin Teil von dem Neuen wird.
Das war Pascal Haag im letzten Stündchen. Mich hat das Gespräch sehr berührt und mich nachhaltig beeindruckt. Ich bin sehr dankbar, dass Pascal über seine Geschichte redet und damit zeigt, es geht. Man kann über solche Sachen reden. Man kann über das Sterben reden. Pascal teilt seine Erfahrungen übrigens auch auf Instagram unter Pascal Löwenherz und ich finde, es lohnt sich sehr, ihm zu folgen dort. Und wer sich auch für seine Arbeit als veganer Koch und Rezeptentwickler interessiert, findet ihn ebenfalls auf Instagram unter pascalhaag.ch. Wenn auch du das letzte Stündchen gerne möchtest unterstützen, dann gib dem Podcast doch auf Spotify oder Apple Podcasts ein paar Sternchen und schreib doch gerne auch noch eine kurze Bewertung dazu, wenn du magst. Danke vielmals. Das war das letzte Stündchen. Aber noch nicht für immer. Wir hören uns nächsten Monat wieder. dann reden wir wieder über das Sterben. Weil Totschweigen nur selten hilft. Weil es spannend ist und viel darüber zu sagen gibt. Mein Name ist Elin Heubi. Bis bald.
An Pascal und Larissa ihre Geschichte haben Elena und mich sehr berührt. Wir haben uns wirklich über seine Sprachnachricht gefreut und zu hören, wie es ihm unterdessen so geht. Die vergangenen Jahre und was der Pascal in dieser Zeit erlebt hat, zeigt, wie lang ein Trauerweg kann sein und macht aber auch ganz viel Hoffnung.
Hallo, liebe Elena. Die Aufnahmen vom letzten Stündli sind für mich sehr, sehr wertvoll und schön gewesen. Mir hat es mega geholfen, so nochmal können das erste Trauerjahr reflektieren. Die Aufnahmen sind ja irgendwie knapp einen Monat nach dem ersten Todestag gewesen. Und ja, es hat mir, glaube ich, schon geholfen. Es war wie nochmal eine Art Meilenstein gewesen, um über die Geschichte reden und auch können über die ganze Geschichte öffentlich reden. Auch das, was Larissa und ich erlebt haben. Schmerzhafte und schöne. Und darum bin ich mega dankbar, weil du, Elena, ja, wie auch mega schön auf, mit guten Fragen und mit sehr viel Mitgefühl das Gespräch geführt hast, und das hat mir sehr gut getan. Und mir hat das nach der Aufnahme das Gespräch, das wir noch hatten, auch sehr, sehr gut getan. Und genau. Und seither hat sich natürlich viel verändert. Wie gesagt, die Aufnahmen sind ein Jahr nach dem Tod gewesen. Und ich habe jetzt ein bisschen gemeint, das ist so, wenn man das überstanden hat, das erste Jahr, dann kann es nur noch bergaufwärts gehen. Und das ist nicht so. Also, es hat dann nochmal ganz viele Einbrüche gegeben und Tiefs und schmerzhafte Sachen, wo es natürlich ist der Ausschlag immer der Tod oder der Grund, warum ich an dem Punkt war, ist natürlich der Tod von der Larissa gewesen, aber es ist halt auch nicht im zweiten und dann auch noch im dritten Jahr nach dem Tod sehr fest halt um mich und um mein Leben gegangen, wo ich einfach nicht mehr glücklich gewesen bin, wie das ist. Und irgendwann ist wie so der Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, jetzt muss ich wie, ja, die Geschichte so ein bisschen loslassen. Ich habe die Geschichte auch noch an anderen Orten öffentlich erzählt. Und habe dann wie so gemerkt, es ist, glaube ich, jetzt wahnsinnig wichtig, dass ich mich mehr auf mich fokussiere, auf mich konzentriere, dass es jetzt ums Jetzt geht und um das, was noch kommen wird. Und ja, nachher habe ich halt wie angefangen, zum einen wie Sachen halt abschliessen, die dann auch nochmal schmerzhaft gewesen sind, wie bis ganz kleines Türschild wechseln. Und das ist nicht ganz klein, aber das ist dann natürlich auch wahnsinnig schmerzhaft gewesen, die Asche verstreuen. Und andersrum dann auch ganz viel Neues ins Leben zu lassen, neue Sachen ausprobieren, wieder in die Welt rausgehen. Obwohl es teilweise wahnsinnig schmerzhaft war und zermürbend und Kraft gar nicht da war, aber ich habe es gemacht und das war wichtig. Und dadurch war dann auch möglich, dass wir Neues in mein Leben kommen kann. Sechs neue Freundschaften, die entstanden sind, aber auch eine neue Liebe, die ich natürlich zu der Aufnahme vom letzten Stündchen noch weit davon entfernt gewesen bin, mir vorstellen zu können, dass das überhaupt wieder mal möglich ist. Und ich habe gelernt, dass es möglich ist, wieder glücklich zu werden. Und halt durch
all das, was ich erlebt habe, dass dort wie in dem Glück auch eine gewisse Tiefe drin ist. Sprich, dass es auch viele tiefgründige Gespräche gibt, wo ich wahnsinnig dankbar bin meiner Partnerin gegenüber. Und aber auch, dass es möglich ist, ganz viel Leichtigkeit und Sachen erleben, Neues machen. Und das tut mir sehr, sehr fest gut. Und natürlich wird Larissa immer ein Teil von mir bleiben. Wie auch meine verstorbene Mami wird sie mich immer auf meinem Weg begleiten. Trauer wird in einer Form immer ein Teil sein, aber alles drumherum, also sprich das Leben drumherum, das wächst stetig und wird grösser. Und ja, ich glaube, es ist wie beides gut so. Also,